Herzlich willkommen zurück an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch wieder zu einer neuen Folge von eurem Lieblingspodcast rund um das Thema Wasserstoff. Und nach einiger Zeit freut es uns wieder ganz besonders, dass wir mal wieder einen Gast hier an der Bar haben. Servus in die Runde.
Hallo Martin. Und hallo Manfred. Ich spring vielleicht gleich rein. Magst du dich kurz mal vorstellen? Oder dürfen wir das machen?
Kann auch das gern selber reden.
Gerne, ja.
Kannst am besten über dich selber reden, wahrscheinlich.
Bitte?
Du kannst am besten über dich selber sprechen, wahrscheinlich.
Ja, hallo in die Runde. Mein Name ist Manfred Groh. Ich bin Physiker und aktuell im Bereich der erneuerbaren Energien tätig und beschäftigt auch mich mit dem Thema Wasserstoff. Wie gesagt, nach dem Physikstudium, Ende des Physikstudiums, habe ich mich auf die Bereiche erneuerbare Energien und Teilchenphysik konzentriert, auch teilweise Vorlesungen über Atmosphärenchemie und Klimaforschung gehört. Habe dann noch einen Ausflug in die Teilchenphysik am CERN, wo ich meine Diplom- und Doktorarbeit geschrieben habe, auf der Suche nach dem Higgs-Boson, die experimentelle Teilchenphysik. Mich etwas spannenderen Themen zugewandt, meiner Meinung nach, oder besser fürs Leben Themen. Bin in den Bereich der erneuerbaren Energien gewechselt, in einem kleinen Ingenieurbüro gearbeitet für 4 Jahre, wo ich mich mit der Planung und Qualitätsgutachten, Abnahmegutachten, Messungen und so weiter für große Photovoltaikparks beschäftigt habe. War dann anschließend 3 Jahre in einem Energiehandelshaus tätig und habe dort für eine Stadtwerkegruppe ein virtuelles Kraftwerk aufgebaut, um Blockheizkraftwerke oder auch sonstige Heizkraftwerke oder auch flexible Verbraucher innerhalb Deutschlands zusammenzuschalten, um diese Flexibilitäten für netzdienliche Leistungen zu erschließen, das heißt Regelleistung aus diesen Anlagen zu erbringen. Und parallel habe ich mich dort auch mit dem Thema Direktvermarktung von erneuerbaren Energienanlagen beschäftigt, das heißt die Vermarktung des Stroms von Wind- und PV-Anlagen an den Strombörsen, alles was darum sich rankt. Und seit August 2016 bin ich jetzt bei der BayWa RE Renewable Energy GmbH, wie der Name schon sagt, Unternehmensteil der BayWa mit Hauptsitz in München, der sich mit erneuerbaren Energien beschäftigt. Die BayWa RE gibt es seit jetzt etwas mehr als 10 Jahren. Wurde aufgebaut, um eben um einen Teil der erneuerbaren Energien die Aktivitäten des BayWa-Konzerns auszubauen. Die BayWa kennen vielleicht einige von den ganzen Themen, die sich rund um Agrar, Handel, Technik für Landwirtschaft bewegen, Baustoffhandel, Gartenmärkte, auch im Bereich der klassischen Energietätigkeit, gerade in Süddeutschland, in Bayern, eine der größeren Heizölhändler, Dieselhändler, Pelletshandel und so weiter und so fort. Vor 10 Jahren hat man eben dort den Bereich der erneuerbaren Energien aufgebaut, inzwischen oder in den letzten 10 Jahren sehr stark gewachsen. Wir sind im Bereich der erneuerbaren Energien dort inzwischen 2.500 Mitarbeiter weltweit auf den meisten Kontinenten dieser Erde aktiv. Das Stammgeschäft natürlich weiterhin in Europa, sagen wir Deutschland, in sonstigen europäischen Ländern, aber auch Nord-, Mittel-, zunehmend auch Südamerika, in Afrika aktiv, in Südostasien aktiv, in Australien aktiv. Genau.
Ich finde es ja wahnsinnig faszinierend, wenn man das hört. Weil, wie gesagt, für mich ist BayWa natürlich auch eher so dieser Agrarhandel, der auf dem Land da seine Silohäuser immer neben dem Bahnhof hat, im Prinzip, und wo du Traktoren kaufen kannst. Aber was ihr da macht, ist ja wirklich eigentlich komplett was anderes. Und vielleicht jetzt, um den Kreis zu schließen, es hat ja auch ein bisschen was mit Wasserstoff zu tun. Nichtsdestotrotz vielleicht als Vorbemerkung vorneweg, du bist hier bei uns natürlich als Vertreter deiner privaten Meinung und nicht für BayWa, richtig? Nur um das klarzustellen.
Genau, richtig. Richtig, genau. Ich bin hier als Privatperson Manfred Groh, neben den Tätigkeiten, die wir jetzt gerade schon besprochen haben, auch bei den Scientists for Future aktiv, dazu wollten wir dann auch noch sprechen. Aber eben jetzt nicht der Vertreter, nicht die offizielle BayWa-Arena, sondern meine Trip.
Es freut uns auf jeden Fall, dass du hier das mit deiner Meinung teilnehmen kannst.
Schön, dass du schon erwähnt hast, diese zwei Bereiche, möchte ich es mal nennen, die wir sehr spannend finden und über die wir in dieser Folge und dann auch in der nächsten Folge sprechen möchten. Der eine, ja, hat ziemlich direkt, trotzdem ja mit deiner Tätigkeit bei der BayWa zu tun. Da unterhalten wir uns über sehr spannende Projekte rund um das Thema erneuerbare Energien und Wasserstoff. Wollen wir so ein bisschen in der heutigen Folge abarbeiten und in der nächsten Woche dann möchten wir ein bisschen näher und im Einzelnen dann über diese Aktivitäten von Fridays for Future oder speziell jetzt in deinem Aktivitätsbereich die Scientists for Future sprechen. Wie gesagt, das dann aber nächste Woche. In dieser Woche möchten wir, wie gesagt, über die Tätigkeiten von dir und speziell auch von der BayWa sprechen, wenn es um unser Lieblingsthema logischerweise Wasserstoff geht. Und ein ganz spannendes Projekt, auf das wir da aufmerksam gemacht wurden und das passt eigentlich ganz gut auch zu dem, was wir vor einigen Wochen schon mit dem Daniel Bick von OGE besprochen haben. Ein ziemlich schönes, komplexes Projekt in Holland. Das besteht also, wenn ich das mal so in meinen bescheidenen Worten umreiße, aus einem Elektrolyseur, aus Verdichtung, Abfüllstationen, also Erzeugung von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien. Möchtest du vielleicht in wenigen Worten umschreiben, worum es bei diesem Projekt geht und warum das speziell auch im Hinblick eben auf das Thema Wasserstoff spannend ist?
Gerne. Also wir bei der BayWa RE beschäftigen uns ja im Wesentlichen mit Photovoltaik und Windkraftanlagen. Wir bauen die weltweit, wir handeln mit Komponenten, wir betreiben diese Anlagen, wir machen Service für diese Anlagen und so weiter. Im Bereich des Wasserstoffs ist das Thema Wasserstoff für uns so neu wie für viele andere Unternehmen eben auch. Ja, wie schon angesprochen, wir haben einige Bereiche oder einige Pilotprojekte, sagen wir, im Thema Wasserstoff geplant oder im Auge. Und eins der konkretesten Projekte ist eben auch vor ein paar Tagen, ein paar Wochen in der als Pressemitteilung rausging, war, dass wir in Holland an einem großen PV-Park, den wir in den letzten beiden Jahren gebaut haben, einen Elektrolyseur bauen, direkt am gleichen Netzverknüpfungspunkt quasi, im gleichen Netzanschlusspunkt, um mit diesem Elektrolyseur dann eben Wasserstoff herzustellen. Und die Ziele sind dort vor allem eigentlich das Zeigen, dass man diese lokale Erzeugung von Wasserstoff, also anders als in manchen anderen Ideen, irgendwo an zentraler Stelle einen riesengroßen Elektrolyseur zu bauen, ist hier eben das Zeichen, wirklich eine Elektrolyse dezentral an der Erzeugungsanlage zu bauen. Und das wesentliche Ziel dort ist zu zeigen, dass man einen Teil der Energie des Stroms, den die PV-Anlage dort erbringt, direkt vor Ort gleich in Wasserstoff zu verwandeln, sodass dieser Strom nicht mehr übers elektrische Netz, über das Stromnetz transportiert werden muss. Wir haben nämlich in Holland ganz konkret das Problem, wir haben große Projektpipeline in Holland für Anlagen, vor allem für Photovoltaikanlagen, große Freiflächen-Photovoltaikanlagen. Und viele dieser Anlagen können im Moment eigentlich nicht mehr weiter geplant werden oder in die Realisierung gehen, da es immer wieder Probleme gibt oder Engpässe bezüglich Netzzugang. Das heißt, die Netzbetreiber können uns nicht in kurzer Zeit so große Netzanschlusskapazitäten zur Verfügung stellen, wie wir bräuchten, um diese Anlagen zu realisieren. Deshalb ist bei diesem Projekt auch Netzbetreiber Aliander beteiligt, der dort in der Gegend in Friesland, in der Nähe von Groningen, der, sagen wir, in dieser Gegend der große Strom- und Gasnetzbetreiber ist. Und das ist eine Kooperation mit diesen Netzbetreibern. Zusammen wollen wir eben zeigen, wie ein Elektrolyseur verwendet werden kann, um die Netzanschlusskapazität für erneuerbare Energienanlagen eben entsprechend kleiner dimensionieren zu können, wenn man direkt vor Ort Teil des Stroms sofort in Wasserstoff verwandelt.
Da geht es dann um diese Peaks im Prinzip, die dann im Netz sozusagen unverträglich sind. Oder ist es da wirklich, geht es dann eher um die Masse, dass du sagst, du hast da hier 10 Megawatt zu viel, die eingespeist werden soll?
Also es sind beides, sage ich mal, beide fliegen mit einer Klappe. Der wesentliche Punkt soll eigentlich schon sein, dass wir, also das Leistungsverhältnis ist jetzt bei dieser Anlage, die wir dort bauen, nicht so, wie es dann später mal vernünftig wäre, vermutlich, weil die PV-Anlage, die wir dort gebaut haben, hat 50 Megawatt Spitzenleistung und der Elektrolyseur 1,3 Megawatt, das heißt sehr viel kleinere Elektrolyseleistung als die PV-Anlagenleistung, aber es geht uns im Wesentlichen zu zeigen, welche Leistung, welche Flexibilität auch der Elektrolyseur hat, zum Erzeugungsprofil eines PV-Parks zu folgen. Und das Ziel ist eben schon, zu zeigen, darauf hinzuwirken, dass man zukünftig für einen, eben zum Beispiel einen anderen 50 Megawatt PV-Park nicht unbedingt eine 50 Megawatt Stromleitung legen müsste, sondern eben zum Beispiel nur noch eine 35 Megawatt Stromleitung und dafür nochmal 10 oder 15 Megawatt Elektrolyseleistung direkt an die erneuerbaren Anlage baut, was je nach Fall dann am Ende wirtschaftlicher sein kann und schneller realisiert werden kann, als eben das Stromnetz entsprechend auszubauen, um diese Leistungen des Parks abzunehmen. Das ist das eine, das ist das wesentliche Ziel eigentlich, um wirklich diese Not zu lindern, dass in einigen Regionen, in den Niederlanden, aber auch in einigen anderen Ländern natürlich dann eigentlich zu wenig Stromleitungen zur Verfügung stehen, um die Leistungen aufzunehmen. Man will natürlich dann auch diese lokale Flexibilität des Elektrolyseurs verwenden oder Einsatzzwecke testen, ganz allgemein als Stromabnehmer quasi, wenn im Netz, jetzt haben wir vereinfacht gesprochen, im Netz zu viel Strom ist, sodass wir quasi, egal wie stark die PV-Anlage gerade einspeist oder Strom erzeugt, auch aus Netzsicht quasi dem Netz Strom entnehmen kann, um das Netz zu entlasten. In Zeiten, in denen sehr wenig Nachfrage ist und doch eine wesentliche erneuerbare oder wesentliche Stromerzeugung. Also das sind die zwei wesentlichen Themen, die wir dort zeigen, testen wollen. Genau.
Und da ist aus deiner Ansicht jetzt diese quasi 2,5% im, also Vergleich Elektrolyseleistung zu installierter Leistung halt im Prinzip zu wenig und du würdest eher denken, da wird man in Zukunft auf 10-20% gehen. Dass das genau, wirklich einen signifikanten Effekt hat. Oder?
Genau, richtig. Also das wird bestimmt immer eine Einzelfallabwägung, eine Einzelfalloptimierung sein, was denn hier das richtige Leistungsverhältnis ist. Das hängt von vielen Themen ab. Das hängt natürlich davon ab, muss ich dann für jede zu bauende Anlage im Endeffekt eigentlich ansehen, zu welchen Kosten man denn welchen Netzanschluss zur Verfügung stellen könnte. Die Kosten eines Elektrolyseurs dann eben entsprechend mit einfließen lassen müssen in der Optimierung, aber auch Themen wie, was wir jetzt hier bei der Anlage in der ersten Stufe nicht geplant haben, ist ja auch noch das Thema, man könnte das Ganze auch noch mit einem Batteriespeicher kombinieren und quasi einen Teil der erzeugten Leistung auch in der Batterie abzupuffern und den Elektrolyseur entsprechend kleiner dimensionieren zu können, um dann die Einsatzzeiten des Elektrolyseurs hochzutreiben. Das sind dann so verschiedene Optimierungsparameter, die man für zukünftige Projekte dann mit berücksichtigen muss und die natürlich auch ganz wesentlich von der Kostendynamik der verschiedenen Komponenten abhängen. Also wie ist die Kosten des Netzanschlusses an der Anlage, wie hoch sind die Kosten des Elektrolyseurs, in welche Leistungsgrößen und wie hoch sind dann die Kosten einer Batterie. Aber eine 1,3 Megawatt Elektrolyseur ist natürlich bei einem 50 Megawatt Park relativ vernachlässigbar. Also sagen wir so, dass man jetzt statt einem 50 Megawatt Kabel nur noch ein 49 oder 48,5 Megawatt Kabel dorthin verlegen muss, das wird jetzt die Wirtschaftlichkeit noch nicht bringen. Wir haben, muss man auch sagen, das Projekt zunächst geplant, als wir da vor eineinhalb Jahren in die ersten Planungen gingen. Zu der Zeit war es noch nicht sicher, ob der Park auch wirklich 50 Megawatt haben wird. Dort hatten wir zu der Zeit die erste Bauphase erst quasi abgeschlossen, als der PV-Park noch 6 Megawatt hatte, und jetzt erst vor ein paar Wochen ging der zweite Bauabschnitt in Betrieb, sodass es jetzt 50 Megawatt sind. Und so kamen etwa so die 1,3 Megawatt auch zustande, um hier, sagen wir, das Verhältnis 1 zu 4 in etwa vom PV-Park zu haben. Oder man könnte natürlich jetzt auch das mit der elektrischen Leistung des halben Parks auch nur koppeln, dass man quasi eine 1,3 Megawatt Elektrolyseur mit einer 3 Megawatt PV-Anlage. Ich meine, das sind dann im Endeffekt, sind das einfach dann Berechnungen, Skalierungen, die man dann in Analysen nachträglich dann anstellen kann, um den Effekt entsprechend zu berechnen, wie es größeren Anlage wird.
Wir haben das vor einiger Zeit schon mal besprochen, auch hier im Podcast. Die Kosten für den Elektrolyseur, also speziell jetzt die Investitionskosten, die holt man natürlich dann vor allem gut wieder rein, wenn der Elektrolyseur möglichst lange, möglichst voll ausgelastet läuft. Und jetzt ist es ja so, diese Windparks, die sind ja alles andere, aber nicht zu 100% immer in Volllast. Und deshalb fand ich diesen Punkt, den du erwähnt hast, mit dem zusätzlichen Batteriespeicher interessant. Ist das nicht von vornherein eigentlich klar, dass man in diese Richtung ja gehen muss, allein schon deshalb, weil man den Elektrolyseur aufgrund der fluktuierenden Windkraft niemals so auslasten können wird, wie es optimal wäre?
Also das würde ich jetzt noch nicht per se so unterschreiben, dass immer eine entsprechend große Batterie am Standort dann auch immer Sinn machen wird. Das hängt wirklich dann vermutlich von den konkreten Begebenheiten ab, wie groß ist die PV-Anlage im Vergleich zum Elektrolyseur. Und das kommt ja auch ein bisschen darauf an, wie es klar verschält man sich denn dann dran, ob der Elektrolyseur rein nur Leistung des PV-Parks verwenden darf quasi, oder ob, wenn jetzt, sagen wir mal, als Beispiel, wenn der Elektrolyseur, sagen wir mal, die halbe Leistung der PV-Anlage hätte und es gibt einen kurzen Einbruch der elektrischen Leistung des PV-Parks, weil sich eine Wolke genau über den PV-Park zieht, dann ist die Frage, ob man den Elektrolyseur wirklich in dieser kurzen Zeit eben die Leistung entsprechend reduziert, oder ob man in so einem Moment dann sagt, na gut, dann soll der halt für 1, 2, 3 Minuten 500 kW oder Megawatt auch aus dem Netz beziehen an Leistung. Das sind alles so die Themen. Das hängt natürlich dann im Wesentlichen auch davon ab, was will man denn eigentlich für einen Wasserstoff produzieren, welche Anforderungen soll der erfüllen.
Jetzt habe ich vorhin von Windkraft gesprochen, aber das war natürlich Quatsch. Ja. Aber man denkt bei Holland immer als erstes immer so an Windkraft. Zumindest geht es mir so. Aber hier geht es natürlich um PV, sorry, habe ich vorhin vertauscht.
Ja. Also das Thema Batterien ist bestimmt heiß, ganz klar. Wir wollten jetzt natürlich auch die Komplexität jetzt erstmal auch nicht zu hoch schrauben. Wie gesagt, es ist ja sowieso schon, sage ich mal, relativ... Ja, also Neuland würde ich jetzt auch nicht, das klingt ein bisschen arg hochgestochen, aber sagen wir so, mir wäre jetzt kein anderes Projekt bewusst, wo man wirklich an einem PV-Park versucht, mit den Elektrolyseur entsprechend des PV-Profils nachzufahren und einfach zu sehen, wie zuverlässig läuft denn so ein Elektrolyseur, wie zuverlässig kann der das abfahren, wie viele Probleme gibt es denn dabei und so weiter und so fort. Das steht jetzt erstmal im Vordergrund. Und es ist völlig klar, dass man das Thema, wenn sich das jetzt wirklich sagen, gelebte Praxis werden würde in Zukunft bei weiteren Anlagen, dass man dort auch zur Gesamtoptimierung ein solches Projekt auch das Thema Batteriespeicher hier mit berücksichtigen muss. Es ist ja jetzt insofern auch eine Demonstrationsanlage, weil solch ein Konstrukt jetzt sagen wir beim Standardnetzanschluss ja auch nicht möglich ist, aktuell regulatorisch getrieben. Der Netzbetreiber hat aktuell regulatorisch die Pflicht, einen Stromnetzanschluss für solche Anlagen zur Verfügung zu stellen und hat selbst gar nicht die Wahl, ob er hier quasi eine Kupferleitung oder eine Stromleitung an sich an die PV-Anlage zu legen oder ob er wie auch immer geartete Mischung aus Stromkabel und Elektrolyseur vor Ort zur Verfügung stellt, um die Leistung aufzunehmen. Das ist aktuell regulatorisch noch nicht möglich, dass man hier quasi so ein Hybridkonzept fährt. Das ist eben auch eines der Ziele des Kooperationspartners Alianda, des Netzbetreibers, um hier einfach ein Demonstrationsprojekt zu haben, um darauf hinzuwirken, sofern das alles positiv läuft und man einen Sinn darin sieht, um darauf hinzuwirken, dass zukünftig der Netzbetreiber auch solche hybride Konzepte quasi anbieten kann als Netzanschluss für erneuerbare Anlagen.
Bei mir haben sich gerade im Kopf eine ganze Reihe an Fragen angesammelt. Vielleicht haue ich die einfach raus und du sagst dir oder suchst dir aus, was am interessantesten zu beantworten ist. Also einmal habe ich mir gedacht, habt ihr da schon Erfahrungen oder habt ihr euch das angeschaut, wie flexibel man diese Elektrolyseure betreiben kann? Also kann man die im Prinzip eine Sekunde lang anstellen auf Volllast und dann wieder eine Sekunde abstellen, dann auf Halblast und so weiter? Oder ist man da im Prinzip langsamer unterwegs als jetzt die Fluktuation von so einem erneuerbaren Energienerzeugung? Und dann der andere große Punkt ist natürlich diese Sache, was sind dann die Punkte, um von dieser Demo-Phase in den wirtschaftlichen Betrieb zu kommen? Also sind es die rechtlichen Aspekte? Muss sich an der Technik was verbessern? Muss es billiger werden?
Ich fange mal mit dem ersten Punkt an, der Flexibilität eines Elektrolyseurs. Also da muss man natürlich immer einen ganzen Strauß an Punkten mit berücksichtigen. Also das eine ist ja, sage ich mal, das Herzstück eines Elektrolyseurs, der Stack, in dem die Aufspaltung des Wassers im Endeffekt geschieht und Wasserstoff und Sauerstoff erzeugt wird. Diese Stacks sind in der Regel sehr, sehr flexibel. Also es gibt ja diese beiden großen Elektrolyseur-Versionen, eines AEL, alkalischer Elektrolyseur, oder eine PEM, Proton Exchange Membrane. Also das hier ist es so, dass eigentlich beide Techniken recht schnell in der Leistung variieren können. Man sagt der PEM-Elektrolyse noch schnellere, sagen wir mal, Rampen zu, also wie schnell man die Leistungsgradienten fahren kann als im alkalischen Elektrolyseur. Hier bei unserem Projekt wird es jetzt ein alkalischer Elektrolyseur werden. Das hat jetzt verschiedenste Gründe, sage ich mal, warum wir uns für einen alkalischen entschieden haben. Aber sagen wir, der Stack an sich hat eigentlich eine Leistungsänderung, die für so eine, für den Anwendungsfall, das müsste eigentlich schnell genug sein, sagen wir, innerhalb von wenigen Sekunden, da jetzt wirklich die Leistung um, was weiß ich, 50%, 60%, 70% zu ändern, müsste dieses Stack auf alle Fälle können. Die Frage ist, und das wird eben interessant, und das wollen wir eben auch testen und sehen, ob es denn in der Praxis funktioniert, sind die ganzen Aggregate, die sich um diesen Stack herumranken, also die Separation, die Gasseparation im Anschluss an den Stack, die Trocknung, die das ganze Wärmemanagement in dem Stack, aber auch die Themen danach, wir nach dem Elektrolyseur wird der Wasserstoff in unserem Fall ja hochkomprimiert auf 300, 350 Bar und in so Druckgas-Container, so Trailer, Transport-Trailer gepresst quasi. Und auch hier wollen wir einfach sehen, wie das Zusammenspiel denn von dem Elektrolyseur, der Wasserstofferzeugung ist und dem Kompressor. Also wie verhält sich denn dieses System an sich, wenn hier, was weiß ich, 5 Minuten lang die volle Leistung anlegt und dann für 30 Sekunden nur 10% der Leistung anlegen. Also das sind so Themen, die eigentlich müssten es die meisten Komponenten können, so schnell fluktuierend zu sein, wobei man auch sagen muss, das, was ein Elektrolyseur im Betrieb wohl die meisten Probleme bereitet, ist weniger Lastwechsel, jetzt sage ich mal, zwischen 10-15% der Leistung und 100% der Leistung, sondern was bei Elektrolyseur, bei den meisten Systemen, die wir uns angesehen haben und wo wir Praxiserfahrung, also von der Praxiserfahrung von bisherigen Projekten profitiert haben, war, dass ein Elektrolyseur, den man wirklich für mehrere Minuten, also eher im Stundenbereich wirklich komplett abschaltet, also auch kalt werden lässt, sagen wir. Also der Stack ist ja typischerweise auf, also das ganze System auf etwas höheren Temperaturen, 50, 60, 70 Grad. Und wenn der abkühlt, sagen wir, dann braucht man eine gewisse Zeit, bis das wieder erwärmt ist, bis die ganze Produktion wieder läuft. Aber bei Leistungsschwankungen, sagen wir, zwischen 10% und 100%, ist es wohl relativ unkritisch, die Elektrolyseure so flexibel zu fahren. Aber man muss natürlich auch ganz klar sagen, das ist ja auch schon oft genug thematisiert worden, es ist ja jetzt nicht so, dass es solche Projekte schon seit Jahrzehnten wie Sand am Meer gibt. Also AEL-Elektrolyseure sind ja in der Industrie seit Jahrzehnten, sage ich mal, im Dauereinsatz, aber eben im Dauereinsatz. Da fährt man keine Rampen, der wird im ersten Jahr einschalten, am 31. Dezember abschalten und in der ganzen Zeit läuft er mit 100%. Also das heißt, wie das jetzt wirklich läuft, das ist eben auch eins der Themen, die wir hier untersuchen wollen und ja, die bestimmt sehr interessant werden. Wie gesagt, vielleicht die komplette Abschaltung des Stacks wird vermutlich nicht einfach, ist jetzt aber bei so einer PV-Anlage jetzt auch nicht zwingend notwendig. Also wenn jetzt der Elektrolyseur, was weiß ich, die Hälfte der Leistung des PV-Parks hat, das heißt, wenn man den dann auf 10% reduzieren kann, dann wäre das 5% der PV-Anlagenleistung. Das hat man auch, wenn die komplette Anlage, sagen wir, im Schatten eine riesen Wolke über die Anlage zieht, dann hat man auch noch diese Leistung. Das heißt, das ist eigentlich das Thema. Interessant wird die Nacht, definitiv. Wie verhält sich das System, wenn man jede Nacht das System abschaltet und am Morgen wieder aufheizt? Oder ist es eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, den lässt man auf der geringsten möglichen Leistung über die Nacht laufen und fährt dann eben mit Einsätzen der Stromproduktion der PV-Anlagen wieder hoch. Das sind genauso die Themen.
Vielleicht kriegt man da ja sogar Geld dann, wenn man die Last zur Verfügung stellt. Ja, richtig.
Also das ist, das sind natürlich auch die großen Fragen der Zukunft des Energiesystems. Also welche Anforderungen habe ich denn an die Stromversorgung eines Elektrolyseurs? Das ist ja jetzt auch ein Thema, das auf EU-Ebene auch heiß diskutiert wird, gerade in dieser Renewable Energy Directive 2, also gerade wenn es darum geht, welche Anforderungen muss denn die Stromversorgung eines Elektrolyseurs erfüllen, wenn der Wasserstoff dann in der Mobilität eingesetzt werden soll. Also darf das nur Strom aus erneuerbaren Anlagen sein? Darf der bilanziell über das Jahr oder über einen Tag aus einer Anlage kommen oder muss er wirklich in Zeitauflösung von einer Viertelstunde oder von einer Minute wirklich aus einer erneuerbaren Anlage sein? Also das sind gerade so die Themen. Aber wenn es, sagen wir, in einem Stromsystem eines Landes auch in der Nacht quasi im Stromsystem einen absoluten Überschuss an Strom gibt, spricht irgendwie natürlich auch nichts dagegen, diesen Strom auch in Wasserstoff zu wandeln. Ob der dann jetzt auch grüner ist oder ob der irgendwo grau ist und wie man das genau gestaltet, das ist dann natürlich selten gestellt.
Bevor wir vielleicht in diese Zukunft gehen, noch eine kurze Frage zum Solarpark oder zu dem Elektrolyseur. Wird da dann der Wasserstoff ins Gasnetz eingespeist? Also muss dann auch eine Pipeline vorbeigehen oder wird der dann per LKW abgeholt?
In dem Fall wird er per LKW abgeholt.
Okay.
Das heißt, wir komprimieren es wird einen mini kleinen Pufferspeicher zwischen Elektrolyseur und Kompressor geben und da gibt es eben einen Kompressor, der den Wasserstoff 300 oder 350 bar bringt und dann ist geplant, dass wir an der Anlage 3 Abfüllstationen haben werden, das heißt 3 Stellplätze für solche Druckgas, also Druckbehälter, Anhänger haben, in denen je nachdem das meistens so Containerbau, also 20 oder 40 Fuß und da kann man so 400-500 Kilo in die kleineren bis zu die neueren Container, die es da inzwischen gibt, da kann man etwas mehr als eine Tonne Wasserstoff in so einen Trailer einladen. Und dann werden die eben entsprechend abtransportiert.
Ja, spannendes Projekt auf jeden Fall. Aber wie von dir, Johannes, vorhin ja schon erwähnt, jetzt mal ganz konkret, was muss passieren, um solche schönen, spannenden Projekte in Zukunft und halt auch nicht in irgendeiner fernen Zukunft, sondern möglichst nahe Zukunft wirtschaftlich solide aufzustellen. Da ist ein Faktor sicherlich, das hast du ja schon erwähnt, die Skalierung. Natürlich muss das alles größer werden und dann halt im Verhältnis dazu halt relativ günstiger. Das ist klar. Aber gehören aus deiner Sicht auch noch andere Faktoren zu dieser Wirtschaftlichkeit oder ist es über eine Hochskalierung vielleicht schon zum Großteil erledigt?
Also die Skalierung allein wird es bestimmt nicht richten. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Es gehen ja unglaublich viele Parameter in so eine Wirtschaftlichkeit eines Projektes mit ein. Also das eine Thema ist natürlich, dass die Hauptzutat im späteren Betrieb ist ja der Strompreis. Und wenn wir jetzt hier im einfachsten Fall, sage ich mal, den Elektrolyseur direkt an einer erneuerbaren Anlage betreibt und in einem ganz reinen Fall hätte man nicht mehr gedanklich gesponnen, jetzt erstmal nicht mehr einen Netzanschluss für die Anlage, dann hätte man ja quasi den nackten Strompreis, mit der die Anlage den Strom herstellen kann, als Basis für die Kalkulation des Wasserstoffpreises. Aber so werden wir zunächst nicht allzu viele Projekte realisieren können, sondern die Projekte werden immer irgendwo mit dem Netz verbunden sein, was ja auch aus Systemsicht später ziemlich sicher Sinn macht, um diese Flexibilität eines Elektrolyseurs auch im allgemeinen Netz zu nutzen. Und da ist es zumindest jetzt in Deutschland natürlich schon so, da ergeben sich schon einige Themen. Also die Frage ist, wie hoch ist denn die EEG-Umlage, die zum Beispiel so der Strom, der in dem Elektrolyseur verwendet wird, also wie hoch ist der Anteil der Stromsteuer, der EEG-Umlage, der Netzentgelte und sonstigen Abgaben und Umlagen, die den Strompreis ja bestimmen für solche Projekte. Also man kennt es ja aus dem Privathaushaltbereich, da kostet Strom irgendwie an die knapp 30 Cent die Kilowattstunde. Aber der Strompreis an der Strombörse ist irgendwo um die 4,5 Cent pro Kilowattstunde. Und der Rest sind alles Themen, EEG-Umlage, Steuer, Netzentgelte und so weiter. Und die Frage ist, welche dieser Umlagen und Abgaben eben für solche Projekte dann auch wirklich zum Tragen kommen. Also sind die zukünftige Hebelumlagen befreit oder nicht?
Was mir da natürlich noch in den Sinn kommt, und wir müssen uns leider schon ein bisschen beeilen und langsam zum Ende kommen, ist natürlich immer so das Stichwort Bepreisung und CO2-Emissionen. Also ja. Es wird ja immer dann gesagt, und das haben wir auch im Podcast schon oft genug angesprochen, dass ja fossile Energiequellen sozusagen ungenügend bepreist sind, welchen Schaden sie in der Zukunft anrichten. Mhm. Also man sozusagen CO2, was wir heute in die Atmosphäre emittieren, ja eigentlich bepreisen müssten, weil damit wahrscheinlich in Zukunft Schäden verursacht werden. Wie siehst du dieses Thema? Würde eine, wie auch immer man das nennen möchte, realistische CO2-Bepreisung hier auch weitere Vorteile für solche Anlagen bringen?
Na, das hängt dann natürlich im Wesentlichen ab, wo denn der Wasserstoff verwendet wird und was er denn verdrängt, sage ich mal, ob es jetzt in Mobilität eingesetzt wird und eben Diesel oder Benzin in einem Brennstoffzellenfahrzeug ersetzt oder ob er als chemischer Grundstoff in der Industrie eingesetzt wird oder als Hochtemperaturbrennstoff irgendwo in der Zementherstellung oder ähnliches. Da kann das durchaus ein Hebel sein, wobei man hier zu angesprochen realistische CO2-Preise so, also sagen wir, im europäischen Emissionshandel haben wir ja derzeit so einen CO2-Preis von 25 Euro die Tonne. Das würde jetzt so ein Projekt, wie wir in Holland machen, bestimmt nicht in die Wirtschaftlichkeit bringen. Das muss man ganz ehrlich so zugeben. Aber in einem CO2-Preis, sagen wir, was denn CO2 denn wirklich als Schaden anrichtet, da das Umweltbundesamt vor ein, zwei Jahren eine Studie veröffentlicht, wo so 180 Euro die Tonne, die Preise um 180 Euro die Tonne genannt werden, das würde natürlich schon helfen. Aber ich den größten Punkt sehe ich eigentlich immer noch, dass es meiner Meinung nach noch viel zu unklar ist, wo denn der Wasserstoff später wirklich verwendet wird. Also jetzt den Wasserstoff aus einer Photovoltaikanlage jetzt zu einer Raffinerie zu bringen über Trailer und dort grauen Wasserstoff zu ersetzen. Also ich glaube, wenn sich sonst an den ganzen Rahmenbedingungen nichts ändert, kann der CO2-Preis gar nicht so hoch sein, realistisch, dass sich das wirklich ändern würde. Also das heißt, da muss man dann wirklich sagen, das Thema mit Quoten treiben oder sonstige Rahmenbedingungen müssen sich so ändern, dass sich wirklich jetzt aus wirtschaftlichen Punkten sowas so durchsetzt. Aber die große Frage ist eben, wollen wir Wasserstoff CO2-frei erzeugen und im Energiesystem der Zukunft einsetzen oder wollen wir das nicht? Und dann ist natürlich die Frage, wie kommen wir dorthin? Ganz klar. Ein CO2-Preis hilft, klar, je höher, desto mehr. Aber das alleinige Instrument wird es nicht bleiben können. Das wird nicht funktionieren.
Okay, ja, vielen Dank. Ich glaube, für heute sollten wir es dann auch schon mal wieder bleiben lassen. Wir haben unsere Zeit schon deutlich überschritten, aber wir freuen uns ja ganz besonders. Wir sprechen ja einfach nächste Woche nochmal weiter, auch wieder zu spannenden Themen. Vielen Dank für die Einblicke für heute. Johannes, noch eine Frage zum Abschluss?
Ja, ich habe ziemlich viele Fragen. Zum Beispiel, wie oft muss denn da der LKW kommen, um den Trailer abzuholen? Aber das wird man dann sehen. Vielleicht, wenn der Park dann in Betrieb ist, dann schauen wir mal vorbei mit dir. Fahren wir nach Sehr Holland.
Gerne. Sehr gerne. Genau, das haben wir noch angesprochen. Soll Mitte nächsten Jahres in Betrieb gehen. Mitte bzw. Quartal 3 nächsten Jahres.
Ja, vielleicht darf man dann sogar ja schon das Haus wieder verlassen. Mal schauen, wie sich die Lage bis dahin darstellt.
Ansonsten machen wir das Ganze online irgendwie.
Ja, genau. Genau. Läuft hier alles online. Ja, vielen Dank für heute. Wir treffen uns dann heute in einer Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören an die Hörerinnen und Hörer. Wie immer der Hinweis, schaut auf der Homepage vorbei, www.hydrogenbar.de. Schreibt uns auch gerne Feedback zu der Sendung heute an die übliche E-Mail-Adresse kontakt@hydrogenbar.de. Und auch wenn ihr selbst noch Fragen vielleicht an den Manfred habt oder mit ihm in Kontakt treten wolltet, wendet euch gerne an uns. Und Manfred, wenn du damit einverstanden bist, dann würden wir entsprechend den Kontakt dann herstellen.
Okay. Gut, damit eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder.
Macht's gut, bis dahin. Servus.
Danke, tschüss.